Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo?
Nee, Moment mal. Einen Augenblick mal. Das ist ja diesmal ist ja alles anders. Ja. So ist das diesmal.
Viel schöner. Angetäuscht.
So. Also die Älteren wissen das noch, die kennen das noch, was jetzt ist. Nämlich genau das.
Das macht schon auch ein bisschen Spaß, ne? So das Intro dabei.
Ja, absolut.
Ist auch so beruhigend. Das ist live gesendet aus meinem Hirn. So klingt das oft.
Du müsstest jetzt eigentlich noch Wasserstandsgedöns sagen.
Oh, ja. Mein Wasser steht hier und gedöns auch.
Das hast du früher immer gesagt bei diesem Intro.
Ach Gott, früher habe ich auch noch Wasser gegossen über meine Geräte.
Ja, das war ja die erste Folge.
Ja, das ist ja eine Legende.
Das stimmt.
Schon lange nicht mehr gemacht. Mhm.
So.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute ist eine ganz besondere Sendung. Wir haben 600. Geburtstag sozusagen. Wir feiern die 600. Folge. Hm. Das ist schwer zu glauben.
Wirklich schwer zu glauben. Und dafür gibt es natürlich, weil wir 600 Jahre alt sind, habe ich natürlich noch was rausgesucht. Also, weil das will man ja feiern und da braucht man natürlich auch ein entsprechendes Entree, ein musikalisches. Und das habe ich auch wiedergefunden. Das geht so.
Schön.
Also,
die verdient also auf jeden Fall. Also sprach Rote Zora, oder? Ja.
Herrlich. Das verdient auf jeden Fall den Preis für die absolut schlimmste Version von Also sprach Zarathustra aller Zeiten.
Also man kann aber auch nicht lachen. Also das ist, ja, das ist einfach zu schön.
Ja,
wunderbar.
Das ist hervorragend.
Jetzt haben wir auch direkt aussortiert, finde ich also auch interessant. Schön, wenn ihr noch da seid, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, ja. Ich habe ja schon bei Mastodon und Blue Sky angedroht, dass die ganzen alten Jingles heute wiederkommen.
Oh, oh.
Und insofern, ja, das waren auf jeden Fall schon mal zwei davon von früher sozusagen. Wir haben nämlich dieses Richard Strauss-Dingsbums da, das haben wir immer dann genutzt, wenn wir irgendein Jubiläum hatten. Und bei Gott, wir hatten früher viele Jubiläen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute.
Das stimmt, irgendwann haben wir plötzlich aufgehört und zack, ist die 600. Sendung.
Ja, irgendwann kannst du halt nicht mehr so viel feiern. Am Anfang hast du ja allen möglichen Kram, so die, ne, die erste,
die, na, 20., die 50.
Genau, 10. Folge, 25. Folge, 50. Folge. Und genau so haben wir es natürlich auch gemacht. Tja, nur die 300., das bringt halt nichts. Also was haben wir heute vor? Wir werden so ein paar alte Rubriken wieder rausholen und die entsprechenden Intros dafür auch hervorcoolen sozusagen. Also die haben wir alle rausgesucht und die werden heute auch alle wieder zum Einsatz kommen. Zwei davon habt ihr schon gehört, also Blast from the Past sozusagen. Und wir werden also außer diesen ganzen Jingles, ja, entsprechend die Rubriken auch abarbeiten, die wahrscheinlich der ein oder die andere von früher noch kennt, so ihr uns denn schon etwas länger hört. Die, die das nicht kennen, werden es jetzt kennenlernen. Und für beide gilt, kommentieren, teilen, liken, überall da, wo ihr uns hört, überall da, wo man uns hören kann und wo man mag. Also wäre schön, wenn ihr uns überall liken würdet. Man kann mittlerweile übrigens bei Spotify auch kommentieren, auch das geht. Aber liken wir cool, egal wo. Und teilen, teilen ist auch cool, da stehen wir auch richtig drauf. Und erzählt allen, dass es uns gibt, das wäre auch super.
Sehr gut.
Ja, und damit würde ich sagen, in medias res, oder?
Oh ja, Rubrik Nummer 1.
Ja, genau, Rubrik Nummer 1. Also pass auf, geht los. Gelesen. So.
Was haben wir natürlich gelesen dieses Jahr, wie früher? Den Gewinnertext vom Bachmann-Preis 2025. Er stammt von Natascha Gange und heißt Da Star. Wer Natascha Gange noch nicht kennt, sie ist geboren in Bad Radkersburg in der Südsteiermark, das wird später noch wichtig, und studierte zunächst an der Universität für angewandte Kunst in Wien und schließlich am Institut für Sprachkunst. Sie profilierte sich schnell als Autorin zwischen Theater, Performance und Literatur. Das passt natürlich auch wunderbar in den Bachmann-Preis. Und sie arbeitete schon immer stark interdisziplinär. Ihre Texte sind oft Teil von Hörstücken, performativen Lesungen oder auch Klangprojekten. Damit gilt Gange als eine der spannendsten Stimmen der jüngeren österreichischen Literatur. Und nun, dieses Jahr, hat sie tatsächlich den Bachmann-Preis gewonnen. Die Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger kennen, wissen, wir haben das damals jedes Jahr gemacht und uns durch wirklich sämtliche Kandidaten gelesen, alles besprochen. Das haben wir zuletzt nicht mehr gemacht, aber es ist natürlich unser 600. Jubiläum hier eine wunderbare Gelegenheit, zumindest den Gewinnertext zu lesen. Und dieser Gewinnertext ist jetzt auch nicht so eine lineare Geschichte, wie man sich denken kann. Der Feuilleton liebt seine Experimente, sondern es handelt sich um eine lyrisch essayistische Erkundung eines Grenzlandes, nämlich der Steiermark-slowenischen Grenze. Die Erzählerin, erkennbar als Ich-Stimme, wahrscheinlich auch ein bisschen autobiografisch, das weiß man ja nie, streift durch eine Landschaft zwischen Steiermark und Slowenien und sie hört zu. Sie nimmt mit einem Mikrofon Geräusche auf, sammelt Gespräche, sie sammelt Erinnerungen und spricht dabei mit vielen anonym bleibenden Menschen. Beschäftigt sich mit Fragen nach Sprache, Dialekt und Erinnerungen, natürlich auch Konflikt, Gewalt, Geschichte. Und das alles, glaube ich, hätte uns damals auch schon interessiert, als wir noch alle Texte besprochen haben.
Ja, das stimmt. Interessant ist, dass es dieser Gewinnertext, der es ja ist, auch diesmal wieder so ein bisschen, naja, es geht mal wieder um NS-Verbrechen. Ne? Das ist immer ein großes Thema beim Bachmann-Preis. Ist ja auch ein wichtiges Thema, aber es fällt schon auf. Der Text heißt ja Dastar, das heißt ja so ein bisschen wohl der Stein. Dastar. Es spielt wohl irgendwie, wie du schon richtig gesagt hast, im Grenzgebiet zwischen Österreich, Ungarn und Slowenien. Und diese Mischung, die sie da nutzt, die Autorin Gangel, ist eben eine Mischung aus Dialekt und so ein bisschen Spielerei und klanglich auch ganz interessant, finde ich. Weil sie versucht eben dadurch das Vergangene hörbar und fühlbar zu machen. Das Ganze beginnt ja auch mit diesem österreichischen Wo guastenduhi, die gleichzeitig nach Herkunft und Zugehörigkeit fragt. Also wo gehörst du hin, wo kommst du her oder zu wem gehörst du? So. Und diese Frage soll oder verweist auf eine komplexe Geschichte dieser Region, von die ich schon erwähnt habe, die von verschiedenen politischen und kulturellen Einflüssen geprägt ist. Also ähnlich wie zum Beispiel, man kennt das ja auch so, es gibt ja so drei Länderecke, ist ja nicht das einzige, nur ganz viele Einflüsse so. Ne? Also wenn man unten im Baden-Württemberg lebt zum Beispiel, gibt es ja auch Schweiz, Frankreich, Deutschland so. Und da gibt es dann, da sind diese kulturellen Sachen ja auch, die Einflüsse auch von allen dreien so vorhanden. Und so ist es eben da auch. Und hier werden halt verschiedene historische Beziehungen aufgezeigt und es wird auf die wechselvolle Zugehörigkeit und Identität der Region ja hingewiesen, textlich hingewiesen und der Text spiegelt das wohl auch wieder. Und Dastar, dieser Stein, ist natürlich ein Symbol, wie das ja immer so ist bei so Texten. Und das soll wohl ein Symbol für Erinnerung und Vergessen sein. Also das Ganze geht immer, der ganze Text geht um Erinnerung und Vergessen. Und da werden Grenzsteine und Gedenksteine und Grabsteine und weiß ich was nicht alles. Es gibt ja verschiedene Steine und die werden hier alle beschrieben. Ein interessanter Ansatz auf jeden Fall, das so zu verarbeiten, finde ich. Dieses Erinnern. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das zentrale Element irgendwie so Audioaufnahmen eines, was sie da so gemacht hat, sind. Oder eines der zentralen Elemente. Das finde ich ganz spannend. Ich finde es aber wirklich tatsächlich bemerkenswert, dass es immer die gleiche Art von Text ist, die das gleiche Thema behandelt. Also nicht die gleiche Art, aber es wird ja immer das gleiche Thema behandelt. Du kannst 10 Texte nebeneinander stellen, es wird immer derjenige gewinnen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich bin mir nämlich nicht mal sicher, ob das der beste Text war. Ich meine nämlich, dass mir ein anderer Text sogar noch ein bisschen besser gefallen hat. Ich komme natürlich jetzt auf den Namen wieder nicht, wie das üblich ist, aber weil ich auch nicht alle Texte gehört habe, deswegen kann ich da jetzt auch nicht sicher sagen, dass nicht sogar noch mehr oder noch andere Texte dabei waren, die mir noch besser gefallen haben. In diesem Fall ist es ein wirklich guter Text. Ich finde die Idee, das so zu verarbeiten, gut. Ich finde nur, das Thema ist ein bisschen durch. So. Wir haben jetzt so viele literarische Dinge, die dieses Thema aufgreifen, gehabt, die sich dann immer wieder darauf, die immer wieder darauf referieren, die sich da immer wieder darauf beziehen. Und das ist halt jetzt auch wieder der Fall, auch wenn es wirklich tatsächlich eine sehr interessante Art ist, sich damit zu beschäftigen, mit eben Zeit und Vergessen und Erinnerungen und all dieses. Und Klang ist da ja auch noch mit drin. Klang und Erinnerung. Ist ja alles schön und gut und ich kann das auch wertschätzen. Das ist eine wirklich gute Auseinandersetzung damit. Ich finde nur das Thema langsam, es muss ja langsam auch was anderes kommen, finde ich. Und das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt.
Ja, leider ja. Ne? Wir müssen mehr nach vorne blicken, was nicht passieren darf. Vielleicht schon weniger nach hinten, was schlimm gelaufen ist. Oder das anders verbinden. Aber ich bin da bei dir. Ich finde die Form super spannend. Mhm. Die Art und Weise, wie sie Bilder schafft mit Sprache und vor allem auch mit, also im Grunde ja auch schon mit ihrer Orthographie mit der Art und Weise, wie sie dann Wörter anordnet auf dem Blatt, was man ja gar nicht mitbekommt, wenn sie es vorliest, aber dann halt nachlesen kann. Die Art und Weise, wie sie Natur und Dinge, wie zum Beispiel diese verschiedenen Arten von Steine, die du schon angesprochen hast, wie sie die in Bezug setzt zu der Landschaft, zu der Geschichte, zu den Menschen. Und auch die Art, wie sie Dialekt benutzt. Weil ganz oft, wenn mir Dialekt begegnet, dann ist es nur für so ein bisschen Lokalkolorit. Da hat man, damit man weiß, ich bin hier in Bayern. Aber das ist hier bei ihr viel mehr, es bildet viel mehr Charakter, auch halt der Region ab, aber nicht im Sinne von, das nur an den Ort zu binden, sondern das wird wirklich als künstlerisches Mittel benutzt. Also nicht wie hier, wir haben den mal einen Hut aufgesetzt, damit man weiß, irgendwie, der ist jetzt der Kommissar, sondern, tja, wie kann ich es beschreiben? Das macht es irgendwie zusammen mit dem Sprachrhythmus, wird das ein eigenes Stilmittel nochmal abseits von Form, von Geschichte, von Bildern. Das klingt auf eine bestimmte Art und Weise, dass man muss sich das auch eigentlich im Kopf vorlesen, also vielleicht liegt es an mir, weil ich aus der Region so gar nicht komme, aber ich finde, das ist etwas, man muss es eigentlich laut im Kopf vorlesen und kann das nicht so weglesen, weil das sonst überhaupt nicht seine Wirkung entfalten kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das zwingt den Leser, die Leserin dazu wirklich mitzumachen und diese Audio, diese Tonspur mitzuproduzieren. Das fand ich spannend. Das macht natürlich auch nochmal, das trägt zur Atmosphäre sehr bei. Und so kann sie dann natürlich auch politische Aussagen machen oder zumindest, zumindest sozialpolitische Aussagen machen oder so erfahrbar machen, die sonst vielleicht gar nicht möglich wären oder die sonst vielleicht ein bisschen zu steril bleiben würden. Also das fand ich schon echt gut gemacht.
Ja, mir hat die Form ja auch wirklich gut gefallen. Also quasi Audioschnipsel literarisch einzuarbeiten ist schon gut. Mhm. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Man kann den Text natürlich auch nachlesen. Der ist zu finden unter bachmannpreis.de oder wir können den auch bei uns in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr den selber auch nochmal lesen und beurteilen, ob das, was wir da so erzählt haben, richtig ist oder ob das alles Quatsch ist. Man kann sich den Text auch anhören, auch auf bachmannpreis.de, wenn die Autorin ihn selber vorliest und da sind natürlich auch nochmal die Besprechungen drauf, ne? Also wie die Jury den besprochen hat, das habe ich aber alles nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Sondern nur den Text gelesen. Ich habe tatsächlich auch nicht gehört, wie sie den gelesen hat, weil das habe ich früher alles immer gemacht und das beeinflusst einen dann doch immer irgendwie im positiven oder im negativen Sinne.
Mhm. Ja, das stimmt. Da hat man nicht mehr den unverstellten Blick.
Genau.
Das ist wahr.
Deswegen habe ich mir in diesem Fall die Frechheit rausgenommen, das nicht zu machen und es schien auch eine gute Idee, scheint eine gute Idee zu sein, weil der Text geht auch so klar.
Ja.
Das passt schon. Ja, bewerten werden wir das Ganze natürlich nicht, ist ja klar. Also ist einfach die Gewinnerin des Bachmann-Textes, also des Bachmann-Preises des Jahres 2025. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Stelle. Mhm. Schön, dass es diesen Wettbewerb gibt, die Tage der deutschen Literatur, dass es sie immer noch gibt. Klaus Kasperger ist übrigens mittlerweile Juryvorsitzender, auch schön.
Sehr gut.
Ne? Ja. Also ist eine schöne Sache. Und wer sich für Literatur oder überhaupt für deutsche Sprache, für geschriebene Sprache nur ein bisschen interessiert, das ist euer Grand Prix. Wirklich, das ist wirklich, das ist tatsächlich Grand Prix für Literaturfreaks. Das macht schon Spaß, finde ich. Also, und der Text macht auch Spaß, vor allem eben die Form. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal zur nächsten Kategorie. Und die gab es natürlich gar nicht so lange. Die gab es nämlich nur ein Jahr lang. Da muss ich gleich was dazu sagen. Aber wir haben sie trotzdem heute nochmal wieder da. Alle Welt feiert in diesem Jahr nur einen Mann. Wir nicht, denn wir feiern in diesem Jahr den 204. Geburtstag von Felix Mendelssohn. Ja, was wir für geile Intros hatten.
Das hat schon Spaß gemacht, ne? Ja. Und mittlerweile hat der Mann schon den 216. Geburtstag gefeiert.
Wir feiern nämlich den 216. Geburtstag, und weil mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen, aber ich konnte das Intro ja nun nicht im Nachhinein noch umbauen, das geht ja nun auch wieder nicht. Wäre ja auch ein bisschen Quatsch gewesen und unehrlich. Nichtsdestotrotz, irgendein Geburtstag wird Richard Wagner auch in diesem Jahr feiern, und wir feiern aber trotzdem lieber den 216. Geburtstag von Felix Mendelssohn. Und das tun wir. Achso, die Idee damals muss ich auch noch. Damals, glaube ich, hat Richard Wagner irgendeinen Geburtstag gefeiert, ich weiß nicht, der unheimlich wichtig war.
Ja, und da war überall nur Wagner, genau. Und Wagner. Und ich erinnere mich, ja.
Ja, ja, ja. Genau. Das war auf jeden Fall die Sau des Jahres. Also wirklich, das war ganz furchtbar. Und dementsprechend mussten wir dem was entgegensetzen. Und da dachten wir, nee, also wenn die alle hier diesen komischen Antisemiten feiern, dann feiern wir Felix Mendelssohn. Erkennen wir ja nichts. Und daraus ist das Ganze entstanden damals. Und wir feiern jetzt den 216. Geburtstag. Und das tun wir, indem wir die dritte und die fünfte Symphonie von eben jenem hören. Felix Mendelssohn lebte von 1809 bis 1847. Er war deutscher Komponist, Pianist und vor allem auch Dirigent der Romantik und hat im Grunde genommen alle DirigentInnen nach ihm erfunden. Das heißt also, er war der Erste, der mit so einem ganz dünnen Dirigentenstab dirigiert hat. Er war der Erste, der Fremdstücke dirigiert hat und nicht nur die eigenen. Und solche Geschichten. Er hat geprobt, damals natürlich schon mit dem Leipziger Gewandhausorchester und so weiter und so fort. Und ist mit dafür verantwortlich, dass wir Johann Sebastian Bach heute so abfeiern, weil er die Geschichte wieder nach vorne gebracht hat. Und er ist derjenige, der zum Beispiel die große C-Dur von Franz Schubert uraufgeführt hat. Ja, wurde als Wunderkind gefeiert, ähnlich wie Mozart also. Sein Stil verbindet klassische Formstränge mit romantischem Ausdruck. Und die bekanntesten Werke sind natürlich sein Violinkonzert in E-Moll und die vierte Symphonie, die wir heute nicht hören, die sogenannte italienische. Und da gibt es natürlich auch noch einen Sommernachtstraum, habt ihr auch alle schon mal gehört. Er ist Sohn einer wohlhabenden, kulturell gebildeten Familie und er ist Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn. Und wir haben es hier heute zu tun mit der dritten Symphonie, wie schon erwähnt, die sogenannte schottische. Das ist Symphonie Nummer 3 in A-Moll, Opus 56, die anstand 1842 nach einer Reise durch Schottland, die er gemacht hat, die gehört zu seinen beliebtesten Sinfonien und ist programmatisch auch geprägt. Und wenn man sich diese Sinfonie anhört, dann glaubt man ihm sofort, dass er in Schottland war. Und die fünfte Sinfonie, die Sinfonie Nummer 5, also in D-Moll Opus 107 geschrieben zwischen 1830 und 1832. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, werdet ihr sagen, Moment mal. Gerade eben hat er noch erzählt, die dritte ist von 1842, da ist die entstanden. Jetzt erzählt er, die fünfte ist 1830 bis 82 entstanden. Da stimmt doch was nicht. Richtig, recht habt ihr. Die wurde aber erst 1868 posthum veröffentlicht und deswegen ist es die fünfte. Die sogenannte Reformationssymphonie, die er Martin Luther gewidmet hat. Und teilweise basiert diese ganze Symphonie auf dem Choralsatz: Eine feste Burg ist unser Gott. Weniger populär als die dritte, aber historisch und musikalisch sehr bedeutsam. Und wenn man sich die anhört, vor allem den Kopfsatz, weiß man auch warum. Dann weiß man auch, warum wir nicht den anderen abgefeiert haben. Gespielt wird das Ganze von der Kammerakademie Potsdam. Das ist ein deutsches Orchester mit Fokus auf Kammermusik, wer hätte es geahnt. Und kleine Besetzung, gegründet 1990. Und die spielen oft Werke der Klassik und Romantik und darunter eben auch Mendelssohn. Geleitet wird das Ganze von Antonello Manacorda. Das ist ein italienischer Violinist und Dirigent. Er ist seit 2018 Chefdirigent der Kammerakademie in Potsdam. Ja, Jenny Mendelssohn, lange her.
Ja, wirklich lange her, aber man hört, das sind zwei tolle Sinfonien, um wieder zu hören, was er eigentlich kann. Du hast es ja schon angesprochen, ne? Also die schottische einfach, also vom ersten Ton an, so schön geheimnisvoll und klingt, als würde man gerade auf so einem Hügel stehen und die Sonne aufgehen sehen in den schottischen Highlands. Wunderschön und sehr schön mysteriös. Zwischendurch hat man auch so ganz, ganz leichte Sätze, wo man, weiß ich nicht, in meinem Kopf tanzen dann immer irgendwelche Leute mit Kilt und Bier in der Hand. Und natürlich auch die Reformationssinfonie, ne? Das ist so, wie man so groß und so göttlich triumphal schreiben kann, ohne dass es so ein Pathos kriegt wie bei ne, den gewissen anderen Personen. Das fand ich auch schon immer beeindruckend und das kommt auch auf dieser Aufnahme durchaus durch. Wie die Kammerakademie Potsdam das spielt, ist auch, wie ich das einfach gerne höre, nämlich irgendwie relativ schlank, schön klar, dass man wirklich auch alle einzelnen Instrumente gut hört, dass alles relativ ausgeglichen und natürlich deswegen aber nicht platt ist, sondern man hat einfach eine Chance, allen Linien zu folgen, allen Melodien zu folgen. Das mag ich sehr gerne. Und das Ganze wird auch nicht zu dick romantisch, das würde ja auch hier überhaupt nicht passen, sondern einfach so ein bisschen spielerisch, beweglich und das macht richtig Spaß und ich finde, das passt auch unheimlich gut in zu diesen beiden Sinfonien. Deswegen hatte ich einfach auch von vorne bis hinten Spaß dabei, mir das mal wieder anzuhören. Das ist, glaube ich, sowohl für Klassikkenner als auch Anfänger einfach eine tolle Aufnahme.
Ja, das finde ich auch. Also, was man natürlich sagen muss, durch die kleinere Besetzung, also dadurch, dass es jetzt kein großes Orchester ist, was Mendelssohn übrigens damals auch gar nicht so in der Form zur Verfügung stand, weil selbst das Gewandhausorchester war damals natürlich kleiner als heute. Aber dadurch muss man natürlich wesentlich präziser spielen und wesentlich genauer spielen als so ein Riesenorchester oder noch genauer, weil man hört ja viel mehr. Und ich muss sagen, das ist eine sehr präzise und feinfühlige Geschichte, die hier zum Tragen kommt, die den Charakter der Musik von Mendelssohn sehr, sehr lebendig widerspiegelt. Wir haben hier eine sehr dynamische und lebendige Interpretation. Also das ist durchaus mit sehr viel Farbe gespielt. Natürlich mit historisch informiertem Ansatz. Das Ganze bringt, finde ich, jedenfalls richtig frischen Wind in das Werk durch diese klangliche Transparenz, dadurch, dass es eben so klein ist. Und eine wunderschöne räumliche Klarheit. Und eine Fülle, die man einem Orchester dieser Größe eigentlich gar nicht zutrauen würde. Das Ganze ist natürlich fantastisch gespielt. Und das Tolle ist, hier wird auch mal ins Risiko gegangen. Man merkt das richtig. Und zwar im Sinne des Stückes und nicht im Sinne der Perfektion. Und das zahlt sich halt aus. Diese Interpretation lebt. Sie atmet. Das ist eine unheimlich organische Aufnahme. Und natürlich hört man das Klappern der Ventile der Holz- und Blechbläser. Und die Instrumente hört man natürlich auch, als säßen sie ja live vor einem. Oder man säße bei ihnen im Konzertsaal. Also das ist fantastisch. Und es ist elegant auf der anderen Seite, wenn es das sein muss. Und es ist vornehm, wenn es angebracht ist. Es ist erhaben. Und wenn wir uns die fünfte anhören, also die Reformationssymphonie, dann kommen ja genau diese Sachen zum Tragen, dieses elegante, vornehme, erhabene. Und apropos fünfte Symphonie, ne, da sind wir ja wieder bei Wagner, weil da hört man halt, was der alles geklaut hat. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Das kann man sich auch mal anhören, den Kopfsatz von dieser Symphonie. Also da wird einem auch echt, da weiß ich nicht, also keine Ahnung, was Menschen sich dabei denken, einfach sich inspirieren lassen von anderen Menschen und die dann so zu verunglimpfen, weiß ich auch nicht. Aber gut, so ist das manchmal. Aber es ist nicht nur erhaben und vornehmen, es ist auch mit entsprechendem Fleisch gespielt, wie man so schön sagt, da wo es nötig ist. Und davon an den richtigen Stellen auch so richtig. Das macht so richtig Spaß. Bei der schottischen weht der Wind eben, da ist es dann stürmisch und das hört man auch. Oder eben feierlich, wie in der fünften. Und so soll es ja auch sein. Die dritte mit dem melancholischen, dramatischen und zugleich lyrischen Momenten. Die Musik spiegelt die dortigen Landschaften und Stimmungen wider. Die vier Sätze stellen eine atmosphärische Reise durch die schottische Natur und die Geschichte dar. Das ist sehr plastisch dargestellt, also von Mendelssohn komponiert und von diesem Orchester auch gespielt. Naja, und diese kraftvollen Passagen der fünften Sinfonie mit diesem feierlichen Ernst, das war ja so die damalige protestantische Geisteshaltung, kommt total gut rüber. Das ist wirklich richtig toll komponiert und gespielt halt. Das ist das Entscheidende. Hat mir sehr gut gefallen. Und dass das Ganze natürlich mal wieder hervorragend produziert ist, das brauche ich wahrscheinlich nicht weiter zu erwähnen. Es bekäme ein Rent, wenn wir es bewerten würden. Von mir jedenfalls. Also ich habe unheimlich viel Spaß gehabt daran, muss ich sagen.
So geht es mir auch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich muss es auch wirklich nochmal empfehlen, auch für alle von euch, die vielleicht nicht so nah an der Klassik unterwegs sind, weil das was ist. Das kann man sowohl Ton für Ton hören und sich da total reinnörden, als auch einfach nebenbei laufen lassen, weil es einfach schön ist.
Ja, finde ich auch. Definitiv. Also das ist wirklich eine dicke Empfehlung für alle, die ja vielleicht mal denken so, ach, vielleicht mal Klassik. Und wenn ihr diese Aufnahme nicht so cool findet, weil ihr denkt, ah, das ist mir doch ein bisschen zu, weiß ich nicht, ein bisschen zu eckig, kantig, klein, wie auch immer. Es gibt ja auch Leute, die mögen es etwas voluminöser gerne oder etwas noch weicher und dafür etwas größer. Dem oder der sei empfohlen, Christoph von Dohnányi und die Wiener Philharmoniker, die haben das auch gespielt. Das ist auch toll. Das ist dann sozusagen die etwas konservativere Interpretation des Ganzen, aber auch sehr schön. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gesehen. Genau.
Ach, diese schönen alten Intros. Wunderbar. Ja, gesehen haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der Daily Show. Mhm. Was ist die Daily Show? Es handelt sich dabei um eine US-amerikanische Late-Night-Comedy- und Nachrichtensatire. Die gibt es schon seit 1996 in den USA, wird, glaube ich, auch immer noch ausgestrahlt auf Comedy Central. Mhm. Und das Konzept, also im Grunde haben die so ein bisschen dieses Format erfunden, Nachrichten halt in satirischer Form zu präsentieren, aber dabei im Grunde besser zu informieren als so manche Nachrichtensendungen. In dieser Mischung aus Comedy, politischem Kommentar, aber auch Interviewformaten, die teilweise auch richtig ernst werden können. Mhm. Man kennt vielleicht auch einige von den Moderatoren dieser Sendung. Also Craig Kilborn hat es damals angefangen, dann Jon Stewart hat es sehr lange gemacht, 16 Jahre lang. Trevor Noah dann bis vor kurzem, bis vor 3 Jahren. Und mittlerweile ist Jon Stewart wieder zurück als Hauptmoderator dieser Show. Was wir aber heute gesehen haben, ist ein Clip, in dem Leslie Jones uns erzählt, was Europäer über Amerikaner denken. Und das hat sie, glaube ich, ein bisschen schockiert.
Ja, oder hat sie zumindest gut rübergebracht. Die kennt man wohl von der Fernsehserie Saturday Night Live. War übrigens auch schon 2017 und 2080 für den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie nominiert. Und die hat uns erstmal erklärt, warum, oder nicht uns, sondern den Amerikanern, den US-Amerikanern, warum die Europäer die US-Amerikaner entweder nicht mögen oder weird finden. Und das fängt ja schon bei den ganzen Zusatzstoffen in den Lebensmitteln an, was da alles drin ist, ne? Und was die da alles in sich reinpumpen, das ist ja unfassbar.
Das ist schlimm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob sie die Fanta auch erwähnt hat, aber das ist immer so ein Anstoßpunkt, wenn die Amerikaner sich wundern, die Amerikaner nach Europa kommen für einen Urlaub und plötzlich merken, oh, die Fanta ist ja orange und nicht leuchtend neonorange wie in den USA, weil einfach so viele Zusatzstoffe hier verboten sind, die da drüben überall mit reingemischt werden. Ja, ja. Erschreckend.
Dafür gibt es in den USA wiederum Dinge, die da nicht erlaubt sind. Irgendwas war da nochmal die Überraschungseier, ne?
Ach so, ja. Stimmt. Ah ja, genau, die Kinder. Ja, genau. Mhm. Auch verrückt.
Ja, sehr verrückt.
Hier, Kind, kriegst du eine Waffe in der Hand, aber Überraschungseier.
Ja, genau. Nein, Waffen
kann man sich verschlucken, gefährlich.
Genau, Waffen natürlich. Nächstes Thema. Und ich finde, sie hat das halt auch wahnsinnig gut rübergebracht. Weil sie sich halt herrlich aufregt darüber auch.
Ja. Schön auch eingebunden in ihre Paris-Reise oder Frankreich-Reise zu den Olympischen Spielen, wo sie zum ersten Mal ein Pfirsich gegessen hat. Also so einen echten Pfirsich, der schmeckt wie ein Pfirsich und nicht wie Pfirsich-Aroma. Die hat sie wirklich schön verpackt. Lohnt sich mal reinzuschauen. Und ich glaube, es geht tatsächlich, also wenn US-Amerikaner es überhaupt mitbekommen, geht es ihnen tatsächlich so, dass sie sich wundern, warum nicht die ganze Welt sie toll findet, weil einfach der Status quo ist, dass die Amerikaner erzählt bekommen, laufend, dass sie die besten, tollsten und zivilisiertesten sind, was nun der Rest der Welt aber schon eine ganze Weile nicht mehr so sieht.
Tja, das ist ja auch immer die Frage der Sozialisierung dann, ne?
Naja.
Genau. Wie man das so vermittelt bekommt. Ja, aber ich glaube, durch YouTube und einige andere Sachen, also so, es gibt schon Amerikaner, die so langsam dahinter kommen, weil es gibt ja auch ganz viele amerikanische Menschen, also YouTube-Menschen, die gucken deutsche Comedy. Ja. So die Heute-Show. Wie da über
das
Trump
ist ein komisches Genre geworden, oder? Ich sehe das auch so oft bei YouTube. Amis, die sich deutsche Memes angucken oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja, verrückt.
Genau.
Aber gut, dadurch sehen sie mal im Spiegel sozusagen, dass es auch andere Kontexte gibt.
Ja, die das machen, wissen das ja schon. Das ist ja das Blöde.
Ja, gut, stimmt, ja.
Na, die wissen das ja schon. Und die gucken sich das dann an und wundern sich halt, wie hart das hier ist. Also, ne, dass das da drüben halt alles gar nicht so gemacht wird wie hier. Also, was man hier so über Trump sagt, würde man da drüben so vielleicht gar nicht sagen. Also jetzt nicht nur, weil das vielleicht immer schwieriger wird, sondern insgesamt so. Der amerikanische Humor ist, so was politische Geschichten angeht, wesentlich nicht so hart wie der in Europa oder vor allem Deutschland, in dem Fall Deutschland.
Ja, und die Franzosen sind da ja noch ein ganzes Stück härter, glaube ich. Also,
kann durchaus sein, die Engländer sind auf jeden Fall härter.
Ja.
Also die Briten. Ja, wie die Franzosen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich noch nicht genug Französisch verstehe, um das beurteilen zu können. Da muss ich dann auch irgendwann nochmal hin. Und deswegen kenne ich leider auch gar keine französische Comedy. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Du?
Nee, bin nicht bewusst. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich glaube, wir hatten hier und da mal im Geschichtsunterricht französische Karikaturen und so. Ungefähr, was auch in Französisch direkt. Ah. Deswegen, also mein Eindruck ist jedenfalls geblieben, dass die Franzosen sehr hart mit sich ins Gericht gehen und dabei auch einfach sehr lustig sind. Also Satire wirklich ernst nehmen. Oh. Und natürlich in der ganzen Charlie Hebdo-Diskussion war ja auch eine Fehlrede davon, was da so üblich ist.
Stimmt. Ja, auf jeden Fall sehr sehenswert und sehr lustig vor allem auch, muss ich sagen. Also wirklich cool gemacht. Was in Amerika alles wirklich mal nicht funktioniert und was in Europa eben tatsächlich auch viel besser funktioniert, das kann man ja ruhig mal so sagen. Wir sind ja hier doch immer noch gebenedeit, ne?
Ja. Mit einem mäßigen Sozialsystem, mit dass man auch mal krank werden kann, ohne dass man gleich für die nächsten 20 Jahre verschuldet ist. Oder schlimmer, stirbt, weil man sich nicht leisten kann, den Krankenwagen zu rufen.
Genau. Ja. All solche Sachen halt.
Für solche Sachen kann man wirklich dankbar sein und ich hoffe, das motiviert viele Menschen auch dazu, dieses Land zu retten vor einer Änderung in die falsche Richtung.
Ja, das ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Kategorie, einer meiner absoluten Lieblingskategorien und auch einer meiner absoluten Lieblingsjingles. Die Sau der Woche.
Herrlich. Ja, vielleicht müssen wir das ganz kurz erklären.
Ja.
Das Ganze basiert auf diesem, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Denn damals, als X noch Twitter war und man da auch noch hin und wieder Zeit verbringen konnte, ohne völlig wahnsinnig zu werden, gab es immer Themen, die einfach durchs Dorf getrieben wurden. Und die haben wir in der Sau der Woche besprochen.
Ja, so ist es. Und das ist natürlich in dieser Woche, also der, wo wir aufnehmen. Ja, tut mir leid, aber Jens Spahn ist ja fast schon die Sau der Monate. Muss man muss man wirklich sagen, also diese ganze Maskengeschichte alleine schon, was da alles am Laufen ist, der ist ja eigentlich überhaupt nicht tragbar. Der ist ja wirklich, jetzt mal unabhängig von dem Unsinn, den er erzählt und diesen schlimmen Sachen, die er erzählt, aber der ist ja, meine Oma würde sagen, der ist ja zum Leben zu dämlich und zum Sterben zu dumm.
Und immer noch im Amt.
Ja.
Was ist eigentlich verkehrt mit denen?
Das ist ja unfassbar. Ich meine, er müsste ja alleine wegen erwiesener Blödheit entlassen werden.
Ja.
Oder?
Ja, mindestens das, auf jeden Fall.
Meine Güte, ey. Also, und als wenn das nicht alles genug wäre, kam dann ja auch noch diese Verfassungsrichtergeschichte dazu. Oder Verfassungsrichterin, muss man ja sagen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man die Wahl nach der Sommerpause wiederholen will. Also, schlimmer geht's eigentlich nicht mehr, ne? Weil hier wurde, ich weiß nicht, die meisten werden es mitgekriegt haben, von diesem Nuis-Portal und von überhaupt dieser ganzen rechten Presse sehr viel Falsches behauptet. Dann kam auch noch dieser Doktorarbeitsforscher dazu. Ja, hinterher stellt sich raus, ja, Moment mal, also es war so, dass behauptet wurde, es gäbe Ähnlichkeiten mit der Arbeit ihres Mannes, mit der Doktorarbeit ihres Mannes. Turns out, ihre Arbeit war aber älter als die von ihrem Mann. Wenn überhaupt, dann hat er also von ihr geklaut. Dann hat man weiterhin rausgefunden, ja gut, aber die Gemeinsamkeiten liegen auch bei 0,2%. Ja gut, dann kannst du es auch gleich lassen. Dann ist es halt Quatsch. So, und es war halt ganz bewusst lanciert, wie man mittlerweile weiß, der ganze Kram. Mhm.
Ja, also war wirklich eine Kampagne. Ja. Also die haben das über verschiedene Medien durch alle Influencer gejagt, die irgendwie der AfD nahestehen. Das war echt, ja. Sieht man, wie viel Macht sie leider doch schon ausspielen können.
Ja, leider.
Also,
sie haben es
schlimme Demonstration.
Ja, sie haben es geschafft, dass die Wahl zur Verfassungsrichterin auf den Herbst verschoben wird. Also nach der Sommerpause. Das ist eine Vollkatastrophe.
Ja, traurig ist daran natürlich, dass die CDU sich hat davon beeinflussen lassen.
Genau.
Was machen die da? Die sollen raus aus diesen verdammten rechten Bubbles. Die sollen ihre blöde CDU-Politik machen und sich von der AfD fernhalten und sich nicht irgendein Zeug im Internet erzählen lassen. Was soll der Mist?
Ja, und dann kommt die CSU wieder um die Ecke. Dobrindt hat ja schon gesagt, naja, ich habe ihren Namen jetzt vergessen,
Brosius Gersdorf.
Ja, Brosius Gersdorf. Frau Brosius Gersdorf macht sich bestimmt auch Gedanken über ihre Zukunft jetzt. Also jetzt unlängst hat er das gesagt. In other words, sie soll mal zurücktreten, die soll es mal lassen. So, ne? Und was hat sie noch gesagt? Ach so, was hat er noch gesagt? Ach ja, und sie will bestimmt auch nicht die Demokratie gefährden sie will bestimmt nicht, dass wir eine Verfassungsrichterin haben, die die Bevölkerung spaltet. Das hat er gesagt. So.
Ja, wer spaltet die Bevölkerung? Die AfD und sonst gar keiner.
Nee,
und
die CSU in dem Follower. Fall mit solchen Aussagen.
Ja, und die CSU, die zähle ich jetzt mittlerweile auch zu Followern der AfD. Das ist alles bescheuert. Das war echt nur Dreck im wörtlichen Sinne. Schön war, dass tatsächlich ja viele Leute sie öffentlich verteidigt haben, weil es halt wirklich von vorne bis hinten so viel Schmu war, was sie da erzählt haben. Mit offenen Briefen und alle möglichen Leute haben sich da noch mit eingebracht. Ja. Das ist natürlich gut. Ja, weiß es nicht. Müssen wir noch lauter werden.
Ja, eigentlich schon, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall mehr als die Sau der Woche. Also die CDU als solches insgesamt und sowieso. Und jetzt mache ich was Hannah Arendt gemacht hat. Sie hat immer gesagt, Kant ist ausgenommen. Nicht? Daniel Günther ist ausgenommen. So. Unser Ministerpräsident hier oben in Schleswig-Holstein, der ist nämlich noch nicht verrückt geworden. Das ist ein guter Mann. So.
Sehr gut, meine Folge ihm aus der CDU.
Ja, ganz genau. So, jetzt müssen wir uns mal kurz was überlegen. Machen wir jetzt erst verkostet oder erst gesagt, getan? Oder?
Nee, erst verkostet, gesagt, getan. Ist doch schön fürs Ende.
Ach so, okay.
Die Leute damit entlassen. Ne?
Ja, dann machen wir jetzt schön verkostet. Und wir haben standesgemäß kein Intro, weil verkostet war da noch nicht. Das hatten wir damals noch nicht. Das kam erst ein bisschen später. Da gab es keine Jingles mehr, da haben wir uns da schon von verabschiedet. Deswegen gibt es auch keinen verkostet Jingle. Ja, wir haben hier einen Château de Ritu Cru Bourgeois Supérieur 2018.
Meine Güte. Zahlen hat er schon gelernt.
Jawohl.
Ja.
Also, kommt aus dem Haute Médoc, aus Bordeaux natürlich, in die Frankreich. Es ist ein Cru Bourgeois Supérieur, wie schon gesagt. Wir haben es mit 14,5 Alkoholvolumenprozenten zu tun. 60% Cabernet Sauvignon, dann 28,5% Merlot und 11,5% Petit Verdot. Das heißt, wir haben es natürlich mit einem Cuvée zu tun, wie das beim Bordeaux ja auch üblich ist. Diese ganze Geschichte hat 12 bis 15 Monate in Barriques gelegen, davon 30% neu, dementsprechend der Rest alt. Wir haben es mit einem Weingut zu tun, das liegt in La Marque, das ist südlich von Margaux und profitiert dann von ähnlichen Terroirbedingungen wie eben im Margaux. Der 2018er Jahrgang, den wir hier haben, wurde mehrfach ausgezeichnet. Das verspricht auf jeden Fall schon mal sehr viel und ich kann ja schon ein bisschen spoilern, ich habe gestern schon sehr viel davon probiert. Und hier habe ich aber noch ein schönes Gläslein davon. Die Farbe, meine Lieben, da muss man ganz klar sagen, das ist sehr tiefroter Bernstein.
So richtig schön rubinrot.
So nämlich.
So mag ich meine Weine. Auch schön dicht, man kann im Grunde nicht mehr durchgucken.
Ja, nee, kann man nicht eigentlich. Ne?
Nee. Wo das Licht einfällt, ist einfach nur schön.
Ja, ist so. Wie sich das für ein Bordeaux gehört. So, und jetzt verrichten wir den ganzen Kram aber.
Oh ja. Haha. Mhm. Riecht auch tiefrot.
Jo.
Brombeere, Kirsche. Hier, wie heißen die kleinen nochmal? Johannisbeere.
Ja, und zwar rote und schwarze.
Ja, aber es ist nicht so süß-marmeladig, sondern nee, wirklich beerig, finde ich.
Ja, schön. Wobei.
Es kommt so ein bisschen Vanille durch, ne?
Ja, ich finde auch so ein bisschen Pflaume und Rhabarber. Durch die, das ist ja so ein bisschen so eine leichte Säure, aber es ist keine Zitrussäure. Mhm. Ich finde es schon ein bisschen marmeladig und kompottig.
Okay.
Was ich aber völlig cool finde.
Ja, ja. Nee, das ist ja.
Und ich finde auch ein bisschen rauchig.
Voll. Ich, da bin ich jetzt gerade so dran. Das hat was von holzig,
ja,
rauchig, Leder, so in die Richtung. Ja.
Ganz genau.
Ich möchte fast sagen, so nicht Pfeife, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, mhm, Holz, was zu nah am Tabak stand.
Ja, Tannin natürlich auch, ne? Aber sehr weiches Tannin. Ich finde, der Wein ist sehr erdig. Mhm. Ich finde es fast ein bisschen so mehrig, so dieses, wo du gerade von Holz sprachst, so nasses Holz im Sommer auf so einem Steg.
Ja, 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 ja.
Und dann dunstet das ja so hoch.
Mhm. Aber altes Holz.
Ja. Und salzig ist auch.
Schön. Mhm. Irgendwie ist auch irgendwie noch so ein Kräutergeruch dabei.
Ja.
Aber ich kann auch nicht festhalten, welches Kraut das sein könnte.
Also ich finde, da ist auf jeden Fall Paprika drin. Das ist, was auch total Sinn macht, Cabernet Sauvignon halt.
Mhm. Ah ja, jetzt wird's. Jetzt habe ich das Salzige auch. Ja, so leicht.
Ja, aber auf der anderen Seite hat er auch wieder was Pfeffriges. Ich finde, er hat auch was Gemüsiges. Ich weiß nicht, so ein bisschen Grillgewürze. Was ist aufs Fleisch?
Auf jeden Fall schon mal sehr elegant, finde ich.
Jo.
Aber liegt vielleicht auch an dem ganzen Holz und Leder und also leicht rauchigen. Das hat ja immer gleich sowas von Kolonialmöbel, ich weiß nicht.
Ja, ja. Und was ich ja immer in jedem Bordeaux finde oder finden möchte und meistens auch finde, sind Mandeln.
Mhm.
Ich muss mir nur ein bisschen Mühe geben, irgendwann finde ich die dann immer. Der ist auf jeden Fall schon mal nicht unkomplex, mal sorgen.
Ja.
Ist eben auch schon ein paar Jährchen alt, ne? 7 nämlich, genau. Und das ist natürlich ein Einsteigerwein immer noch.
Ach, schön.
Ja, schon sehr, sehr, sehr schön. Der ist echt schön. Der ist unfassbar weich auch.
Mhm.
Ja, also ich fürchte, wir müssen den probieren.
Schlimmes Schicksal.
Ja, ganz schlimmes Schicksal.
Santé, wie war's? Jo.
Santé.
Gerne. Santé. Oh ja. Hohoho. Haut einem gleich die Früchte um die Ohren. Aber auch richtig schön, schön saftig und frisch irgendwie.
Also im Mund weich, weicher, noch weicher. Also das Tannin ist so weich. Mhm. Man hat die schwarzen Johannisbeeren und die roten Johannisbeeren. Rhabarber, dieses Marmeladige finde ich im Mund auch wieder ganz doll. Pfeffer, dunkle Schokolade und jetzt im Nachhall auch wieder Pfeffer. Das Holz ist wieder da. Der Nachhall ist lang.
Ja.
Das Tannin ist immer noch da, aber immer noch sehr weich. Also der Wein hat jetzt nicht so viel Grip wie vielleicht so ein etwas jüngerer Wein, die so mit Tannin arbeiten. Ja, jetzt ganz klar im Nachhall die dunkle Schokolade. Ein Hauch von Mandeln. Das Salzige.
Ja, und wieder das nasse Holz und der Tabak.
Ja, ja. Ja.
Von da hinten hin wird das noch stärker. Aber schön. Auch die. Da ist so genau die richtige Balance von Säure,
ja,
die das Ganze zusammenhält.
Genau.
Oder verbindet miteinander. Ja, richtig schön. Es ist so, ich weiß schon, warum der so viel Zeug verdient hat. so viel Preise und gute Bewertungen. Man erwartet etwas so Schweres, Aber es ist trotzdem so frisch und ich will sagen griffig so irgendwie. Das ist echt klasse. Es verschwimmt nicht einfach alles zu so einem Blob, sondern es ist wirklich, jede einzelne Note hat ihre Bühne.
Ja. Das finde ich nämlich auch.
Das ist echt beeindruckend.
Also das ist natürlich trotzdem, wenn man, wir haben da jetzt glaube ich 20 Euro für bezahlt, ne? Das ist für die meisten Leute viel Geld für eine Flasche Wein.
Stimmt.
Trinkt man aber auch nicht
jeden Tag. Aber jetzt zum Beispiel als Geschenk, genau. Oder zum Geburtstag.
Ja, für Weinkeller.
Zum 600. Jubiläum.
Ja, genau, zum 600. Jubiläum, genau. Die meisten Leute werden wahrscheinlich sagen, also Weine über 10 Euro sind schon teuer, womit sie ja auch recht haben.
Ist ja auch so. Das ist ja auch nichts, was man jeden Abend trinkt. Ne?
Genau.
Aber das hat was.
Das hier ist ein Einstiegs-Bordeaux trotzdem. Denn die richtigen Bordeaux, wenn man, ne, also die 10 Jahre alten, richtig großen Grand Crus und sonst was, die kosten natürlich richtig Geld. Also immer noch nicht so viel wie einige Italiener, aber jedenfalls im Schnitt. Die richtig teuren sind dann wieder teurer als die Italiener. Dennoch kriegt man gute Bordeaux für relativ okayes Geld, muss man sagen. Also man kann wirklich für, ich sage jetzt mal 60, 70, 80 Euro, das ist sehr viel Geld, weiß ich. Aber wenn man wirklich mal eine große Gelegenheit hat, kann man da echt ein richtiges Schnäppchen machen. Also richtig guten Wein kriegen. Und Bordeaux ist deswegen ja so gern genommen, weil er eben dieses Cuvée ist. Ne? Meistens ja aus sehr viel Merlot. Hier ist nicht so viel Merlot drin in diesem Fall, aber das ist eigentlich das, was am meisten angebaut wird dort auch. Und das trägt natürlich normalerweise auch die Merlot. Da ist es ja eben noch weicher und so weiter und so fort. Wie dem auch immer sei, ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Wein exorbitant großartig. Muss ich sagen. Also im Bordeaux kann man für verdammt, also wirklich für relativ wenig Geld einen unfassbar guten Wein kriegen. Ja. Das hier ist der kleine.
Deswegen, ne? Finde ich,
von den beiden.
Das ist der kleine, genau. Aber ich finde, das ist schon wieder ein richtig gutes Beispiel für einen Wein. Wenn man sich denkt, ach, was wollen die denn alle? Wein schmeckt doch alles gleich, entweder ist rot oder weiß. Das mal bewusst zu trinken, also die 20 Euro kann man sich da mal gönnen, zu einem guten Anlass, um wirklich mal zu merken, was ein guter Wein anders macht als der aus dem Supermarkt.
Und jetzt, wo ich den gerade wieder so trinke, weiß ich auch, warum ich den gestern fast aus
Versehen gestoppt hast.
Ja, du tatsächlich. Der ist ja, ich darf mal sagen, man soll das nicht sagen, weiß ich, aber der ist ja unfassbar lecker.
Ist er. Wir dürfen das sagen.
Ja, wir dürfen das. Das ist schon mal, also, ja, ist ein schönes Erlebnis. Solche Weine sind der Grund, unter anderem solche Weine sind der Grund, warum wir leben. Dafür lohnt es sich doch.
Ja, die Franzosen wissen, wie Leben geht.
Ja, das wissen die Italiener auch. Die Spanier wissen das auch, die kriegen sich dabei nur zu oft in eine Plünnen irgendwie, ich weiß auch nicht. Das Interessanterweise sind die Leute in Bordeaux, was Wein angeht, überhaupt sind die Franzosen, was das angeht, eher wieder ein bisschen deutsch, sehr konservativ, wenn es um ihre Weine geht.
Also, wenn du so tolle Weine hast, dann willst du vielleicht auch nicht.
Ja, so mit Änderungen. Also geh den los mit irgendwelchem modernen Sheet-Kram. Also.
Wenn, dann machen sie was Neues, aber du musst ja nicht das Alte ändern, wenn es so gut ist. Ja. Das ist ja auch, also das wäre ja eine Schande.
Das stimmt schon. Ist ja auch richtig. Ne, man will ja auch, wenn man Bordeaux trinkt, will man auch Bordeaux haben. Ist ja auch richtig. Aber ich finde es auch spannend, was die Italiener machen. Also, die ja eher so mit so Sachen ein bisschen laissez-faire umgehen und sagen, ja, nee, also also an Regeln halten wir uns hier schon mal überhaupt gar nicht. Ne? Also, auch spannend. Kommen auch spannende Sachen bei raus. Wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig guter Bordeaux. Lecker. Schmeckt übrigens zum Essen unfassbar gut. Noch besser als ohne.
Oh ja.
Also da das ist er dann noch mal besser.
Vorstellen.
Ja, wirklich. Ja. Und der passt zu ziemlich vielen Sachen. Also ist egal eigentlich fast. Also ich habe ihn gestern zum selbstgemachten Hamburger getrunken. Geht wunderbar. Schmeckt er noch 10-mal besser.
Ja. Das glaube ich sofort. Ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, zu wild.
Auch.
Art, aber
klar.
Oder Käse.
Auch, ja. Oh ja, Käse, französische Käseplatte. Richtig, richtig gut. Das passt auch, ja. Aber auch zu einer kräftigen Soße, alles, was so kräftige Soßen hat, also das kann er schon, der ist eben kräftig, der kann das ab, also der kann schon so kräftige Geschmäcker, da kann er gegen anstinken im wahrsten Sinne des Wortes, also das ist schon, kann der schon mit umgehen. Ist ein toller Wein, auch für Weihnachten, ne? Eigentlich. So. Passt überhaupt nicht in die Jahreszeit, ey.
Ich finde, der passt zu jedem Tag. Also der kann so viele verschiedene Dinge. Das ist schon beeindruckend.
Ja, extrem lecker. Toller Wein. Ja, was machen wir damit?
Alle Punkte dieser Welt. Das ist eine 7.
Ja. Also ich finde, 89 hat er auf jeden Fall.
Auf unser, ach ja.
Also beim Wein gehen wir, nehmen wir die 100er-Skala. Ne? Und
na gut, dann kriegt er fast alle Punkte dieser Welt. Aber also, weiß ich nicht. 92 ist eine schöne Zahl, die kriegt er. Hm.
Ja, 92 finde ich ambitioniert, aber ist okay. Aber der ist wirklich gut und ich möchte dem, das ist zwar der Kleine von denen, die haben natürlich auch noch einen Großen, ne? Klar, für die Nerds sozusagen. Dies ist ja gar kein Nerdwein eigentlich, das ist ja das Tolle, das ist ein Wein für alle. Also die, das ist ja auch ein Wein für Leute, die gar keinen Wein so richtig gerne mögen, finde ich. Auch das geht. Insofern, ja, ich lasse mich mal auf eine 90 breitschlagen. Also, wir haben verkostet den Château de Retou Cru Bourgeois Supérieur aus dem Jahr 2018 und es gab 92 Punkte von Jenny und 90 Punkte von mir und mit was? Mit Recht. Fantastisch. So, einen haben wir noch.
Gesagt, getan.
Mit der Säge. Wunderbar.
Ja, wunderbar. Ja, ich sag's gleich, wie es ist. Und das ist auch nicht so überraschend bei mir. Leute, guckt Frauenfußball seit gestern, also Transparenz-Dings. Wir nehmen heute, wo wir aufnehmen, ist der 20. Juli, ist der Sonntag. Gestern war das Spiel der Französin gegen das deutsche Team. Und wer jetzt keinen Frauenfußball guckt, weiß ich auch nicht. Guckt mehr Frauenfußball. Das ist mein Gesagt getan. Egal. Wenn die nächste Sendung ist, ist die EM ja schon zu Ende. Glaube ich. Nee, noch nicht. Dann ist das Finale steht uns dann noch bevor. Egal. Guckt nicht nur das. Guckt natürlich auch das. Guckt die Frauen-EM. Aber guckt auch die Bundesliga. Guckt euren Lieblingsverein. Muss nicht unbedingt ein Verein sein, den es vielleicht schon gibt. Im Sinne von den Frauenvereinen von eurem Verein sein. Den ihr sowieso schon mögt, kann es zwar auch, aber es gibt ja auch noch die reinen Frauenvereine, zum Beispiel die SGS Essen und so Geschichten, die es verdient hätten, unterstützt zu werden, weil die es natürlich besonders schwer haben, weil die natürlich ja allein auf weiter Flur sind mittlerweile fast schon, weil, naja, die Frauenabteilungen der großen Vereine haben es natürlich leichter, ne? Als so ein reiner Frauenverein, ist ja klar.
Ja, andere Ressourcen kann ich mir vorstellen.
Natürlich. Natürlich. Also das ist mein Gesagt getan. Geht hin und gucket Frauenfußball, ist geil. Ist cool. So gut.
Sehr gut. Ich glaube, meins passt da auch ganz gut dran. Mein Gesagt getan für diese Woche ist, oder für dieses Jubiläum, ist, den Content mal sein zu lassen und stattdessen Kunst zu genießen und auch zu unterstützen. Bei all dieser Flut von Content, die wir jeden Tag haben, die unfassbar vielen YouTube-Videos, TikToks und was weiß ich, mit was wir uns also den ganzen Tag berieseln lassen. Es ist so besonders geworden, ein echtes Stück Kunst zu sehen. Man weiß es, wenn man es sieht. Was einen berührt, wo jemand wirklich etwas auszudrücken hat. Wenn wir hier Alben besprechen in der Sendung, loben wir ja ganz häufig jene Künstler, die wirklich was zu sagen haben, die diese Dringlichkeit haben, diese künstlerische. Und ich finde, oder möchte nochmal dazu aufrufen, wenn wir noch Hörerinnen und Hörer haben, die das noch nicht machen, genau danach Ausschau zu halten und einfach öfter mal, was auch immer ihr gerade tut, abzuschalten, wenn ihr merkt, das ist einfach nur noch Content und nicht mehr etwas, was wirklich gesagt werden sollte oder gemacht werden musste oder irgendwie für euch etwas ausdrückt. So.
So.
Mehr davon. Mehr Dinge, die Leute wirklich machen wollten, für Leute, die das auch wirklich sehen wollen und weniger Zeug, was nur gemacht wird, weil es irgendwie Klicks bringt und dann Geld erzeugt.
Ja, dafür. Sehr dafür. Ja, und damit sind wir auch schon wieder ans Ende dieser Sendung angekommen, der 600. Das heißt, das nächste Mal ist wieder Alltag. Mhm. Auch schön. Und haben natürlich dementsprechend auch wieder Alltagsthemen.
So ist das. Wir haben ganz traditionell konservativ, mit Sicherheit nicht konservativ, aber traditionell, zwei Alben dabei, nämlich Alan Faber und Hagiga mit Dreams I Dream und Wet Leg mit Moisturizer. Mhm. Genau, dann werden wir noch über irgendein noch nicht festgelegtes Thema sprechen, freie Schnauze und ein Störtebäcker Bernsteinweizen frei verkosten für alle, die uns im Internet hören.
Denn es beginnen jetzt die alkoholfreien Wochen von den Feuilletönen. Das war jetzt erstmal bis auf, naja, ein bisschen längere Zeit die letzte Verkostung, die mit irgendeiner Form mit Alkohol zu tun hat. Das kommt dann irgendwann im Herbst wieder. Jetzt im Sommer wollen wir uns mal den alkoholfreien Bieren zuwenden und mal probieren, was da so alles geht und wie das so schmeckt. Insofern wird das jetzt auf uns zukommen. Ja, und bis wir uns nächste Woche wieder hören, teilen, liken, allen erzählen, dass es uns gibt. Damit seid ihr auf jeden Fall erstmal beschäftigt, die Woche lang. Und wenn die vorbei ist, diese Woche, und ihr das alles gemacht habt, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.